Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat heute von der Finanzwirtschaft Zusagen für die Griechenlandhilfe erhalten. Deutsche Bankchef Ackermann kündigte Finanzminister Schäuble einen spürbaren Beitrag der Branche an. In welchem Umfang sich Banken und Versicherungen zugunsten des hochverschuldeten Mittelmeerstaates engagieren wollen, sagte Ackermann jedoch nicht. Für SPD-Chef Gabriel Anlass zu heftiger Kritik. Er nannte die Hilfszusagen der Finanzbranche eine absolute Nullnummer.
Wie viele Milliarden deutsche Banken zur Rettung Griechenlands genau beisteuern, wollte Josef Ackermann nach den Verhandlungen nicht sagen. Man werde Griechenlands Kreditlinie aufrechterhalten und zusätzliche Anleihen der Kreditanstalt für Wiederaufbau aufnehmen. Das alles, versicherten der Chef der Deutschen Bank und der Bundesfinanzminister, summiere sich am Ende zu einem, Zitat, spürbaren und positiven Beitrag.
Deshalb sind wir alle freiwillig, übrigens einem sehr kooperativen Geiste, bereit, hier zu unterstützen. Ich habe das auch als Präsident des Internationalen Bankenverbandes schon gestern bekannt gegeben. Und die deutschen Finanzinstitute haben sich dazu bereit erklärt.
Der Finanzminister betonte die gemeinsame Verantwortung zur Stabilisierung des Euro.
Es geschieht in der Wahrnehmung unserer Verantwortung im Interesse unseres gemeinsamen Zukunftsinteresses. Wir verteidigen die Stabilität unserer finanziellen und wirtschaftlichen Ordnung als Ganzes.
Die Bundeskanzlerin hofft beim Griechenland-Kredit auf breite Zustimmung der Opposition. Die Fraktionen im Deutschen Bundestag diskutieren deshalb einen gemeinsamen Antrag, der Lehren aus der Krise formulieren soll. Darin die Forderung, innerhalb der EU ein Insolvenzrecht für Staaten festzuschreiben. In Griechenland protestierten heute kommunistische Gewerkschafter auf der Akropolis gegen die geplanten Sozialeinschnitte. Gäbe es ein festgeschriebenes Verfahren für eine Insolvenz von Staaten, glauben Fachleute, könnten auch Banken in einem geordneten Verfahren an den Lasten beteiligt werden. Zudem stärke die Option einer Staatsinsolvenz auch die finanzielle Disziplin.
Nach meiner Einschätzung läge der ganz, ganz große Vorteil eben darin, dass man vergleichbar dem damaligen politischen Konzept Friede durch Abschreckung, dass man eben dadurch, dass man ein Insolvenzverfahren in der Hinterhand hat, eine disziplinierende Wirkung auf die Staaten ausübt.
Das Instrument einer Staatsinsolvenz hätte einen großen Vorteil. Banken wären bei der Rettung wie im Falle Griechenlands quasi automatisch mit im Boot. Die Fraktionen im Deutschen Bundestag wollen ihren Unmut über die Griechenland-Krise in weitreichende Reformen der Eurozone umsetzen. Die staatliche Insolvenz ist dabei nicht die einzige geplante Sanktion. Sollten Euro-Länder auch künftig falsche Angaben über ihre Finanzsituation machen, könnten sie zumindest vorübergehend ihr Stimmrecht verlieren. Bevor aber solche deutschen Vorstellungen europäische Realität werden könnten, müssten zuerst die übrigen Mitgliedstaaten zustimmen.
Die USA werben weiter um Fortschritte bei der atomaren Abrüstung und haben deshalb ein militärisches Geheimnis offengelegt. Zum ersten Mal seit fast 50 Jahren hat das Pentagon Angaben über das US-Atomwaffenarsenal gemacht. Danach verfügt das Militär über mehr als 5000 Nuklearsprengköpfe. Anlass für den Schritt war die UN-Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrages in New York.
Als Hillary Clinton ans Rednerpult trat, sagte sie etwas, wogegen amerikanische Geheimdienste sich lange gewehrt hatten. Mit dem heutigen Tag werden die USA die Zahl der Nuklearwaffen in unserem Arsenal bekannt machen und auch die Zahl der Sprengköpfe, die wir seit 1991 demontiert haben. Kurz darauf veröffentlicht das Pentagon die genauen Zahlen. 5.113 Atomsprengköpfe sind einsatzbereit. Verglichen mit über 31.000 in den Hochzeiten des Kalten Krieges ist das eine Verringerung um 84%. Weitere 4.600 Atomsprengköpfe, so das Pentagon, sind nicht mehr gefechtsbereit und sollen bald demontiert werden. Es ist das erste Mal seit 1961, dass die USA ihr Nuklearpotenzial offenlegen. Eine wirkliche Überraschung sind diese Zahlen allerdings nicht. In Expertenkreisen waren ähnliche Mengen von Gefechtsköpfen vermutet worden. Die neue Offenheit, so Hillary Clinton, solle Vertrauen schaffen. Doch bei Staaten wie Iran wird das wohl kaum für einen Meinungsumschwung ausreichen.
Beobachter, auch hier im Weißen Haus, rechnen dennoch nicht mit einem schnellen Durchbruch bei den Verhandlungen in New York. Der Weg zu einer Welt mit weniger oder gar ohne Atomwaffen ist lang, aber Der Abrüstungsvertrag mit Moskau, der große Nukleargipfel hier in Washington und jetzt die Offenlegung bisher geheimer Waffenzahlen. Präsident Obama versucht zumindest, über Jahrzehnte entwickeltes Misstrauen langsam abzubauen.
Nach dem versuchten Bombenanschlag in New York haben die Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen US-Bürger pakistanischer Herkunft. Der 30-Jährige soll gestanden haben, den Sprengsatz in einem Geländewagen deponiert zu haben. Ob er Verbindungen zu Terrorgruppen hat, wird noch geprüft.
Faisal Shahzad, 30 Jahre alt, ein in Pakistan geborener US-Bürger. Er soll das fehlgeschlagene Attentat am New Yorker Times Square geplant haben. Auf einem New Yorker Flughafen wurde er gestern Abend aus dem Flugzeug heraus verhaftet, das nach Dubai fliegen sollte. Er plante möglicherweise weiter nach Pakistan zu fliegen. Die amerikanischen Behörden ermittelten seit Samstagnacht erstaunlich schnell sowohl ihn als auch seinen letzten Wohnsitz im benachbarten Bundesstaat Connecticut. Bisher ist unklar, ob er Teil einer organisierten Terrorgruppe war oder ob der Mann alleine handelte. Wir werden ihn wegen Terrorismus anklagen. Die Anklage wird ihn außerdem beschuldigen, dass er Sprengmittel einsetzen wollte, sagte Justizminister Eric Holder vor wenigen Minuten in Washington. Auch Präsident Obama äußerte sich heute Nachmittag zu dem Fall in Washington. Das FBI und die Behörden ermitteln, und das schließt auch die Frage ein, ob der Verdächtige Verbindungen zu internationalen Terrorgruppen hat, sagte Präsident Obama.
Das ist in der Tat einer der wirklich kritischen Punkte, denn eine tatsächliche Verbindung des Verhafteten zu internationalen Terroristengruppen würde bedeuten, dass trotz der Verhaftungen die Bedrohungen auch hier in New York noch nicht beseitigt sind.
Seit 2006 müssen die Bundesbehörden Fragen von Bürgern zu amtlichen Informationen beantworten. Der Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Schaar äußerte heute in Berlin aber Kritik. Er wirft vielen Behörden vor, es mit dieser Pflicht nicht so genau zu nehmen. Er monierte, Ämter würden sich auf Ausnahmeregelungen berufen oder Auskünfte verschleppen.
Der Bürger bleibt oft Zaungast. Eine Anfrage lässt das Kanzleramt schon mal ein Jahr unbeantwortet. Behörden informieren mal schleppend und mal gar nicht. Der Anspruch der Bürger auf Auskunft trifft, so die Kritik des Beauftragten für die Informationsfreiheit, auf eine Infoblockade.
Leider gibt es immer noch nicht diese Kultur der Offenheit, die in manchen Reden ja proklamiert ist. Die Realität sieht leider anders aus. In sehr vielen Fällen wird die Information nicht gegeben.
In seinem Tätigkeitsbericht prangert der Beauftragte die Geheimniskrämerei als unnötig an. Über ihre Dienstfahrten etwa schweigt Ministerin von der Leyen lieber. Mit Hinweis auf die Regierungstätigkeit verweigert sie einem Bürger den Blick in die Fahrtenbücher. Videokameras ein weiteres Beispiel. Wie viele gibt es auf den Bahnhöfen, wollte eine Antragstellerin wissen. Das Innenministerium wiegelte ab, Betriebsgeheimnis der Bahn.
In vielen Fällen stellen wir fest, stellen auch die Antragsteller fest, versuchen die Behörden Ausnahmetatbestände zu finden, die es ihnen ermöglichen zu begründen, weshalb sie den Informationszugang versagen.
Die Justizministerin ist für eine Prüfung des 4 Jahre alten Gesetzes offen, doch sieht sie Grenzen für die Neugier der Bürger.
Ich denke, der Schutz von Vertrags- und Betriebsbeziehungen und Geheimnissen, der muss auch bei berechtigten Informationsanspruch zukünftig sichergestellt werden. Sonst ist auch die Verwaltung wieder Klagen anderer ausgesetzt.
Im Zweifel ermuntert der Bundesbeauftragte die Bürger zur Beschwerde. In etwa 40% der Fälle konnte er für Transparenz sorgen. Die Behörden gewährten doch noch Einblick in die Akten.
Das Online-Netzwerk SchülerVZ muss sich erneut Fragen nach der Datensicherheit gefallen lassen. Der Anlass: Wieder hat ein Nutzer in großem Stil aktuelle Datensätze der bei der Plattform registrierten Jugendlichen abgegriffen. Ziel der Aktion sei es gewesen, auf Sicherheitslücken aufmerksam zu machen, so der Internetblog netzpolitik.org, der den Fall bekannt gemacht hat. SchülerVZ erklärte, es seien nur solche Daten kopiert worden, die ohnehin alle registrierten Nutzer einsehen könnten. Es handle sich also nicht um ein Datenleck. Nach dem Scheitern des Gipfels von Kopenhagen kommen die Bemühungen um den weltweiten Klimaschutz langsam wieder voran. Vertreter aus mehr als 40 Staaten berieten 3 Tage lang auf dem Bonner Petersberg. Ungewiss ist zwar, ob es auf dem nächsten UN-Klimagipfel Ende des Jahres zu einem Abkommen kommt. Vorgestellt wurden aber konkrete Projekte, zum Beispiel für den Schutz der Wälder und den Technologietransfer. Umweltminister Röttgen zeigte sich zufrieden. Auch der BUND sprach von einem positiven Signal. Günstiges Wetter hat den Rettungskräften bei der Ölkatastrophe vor der US-Südküste eine Atempause verschafft. Noch gibt es keine Hinweise darauf, dass Ölklumpen die Küste erreicht haben. Weiterhin strömen täglich rund 800.000 Liter in den Golf von Mexiko. Der Energiekonzern BP will nun mehrere Kuppeln über das Bohrloch stülpen, um das Öl abzufangen.
Diese Arbeiter schweißen auch Hoffnung zusammen. Die vorerst letzte Hoffnung, dass das offene Bohrloch in der Tiefe in den nächsten Tagen noch gedeckelt werden könnte. Eine Auffangbox, von der aus das Öl nach oben auf Tankschiffe gelangen soll. Das Ding wird 98 Tonnen schwer sein, sagt Auftraggeber BP. Und wir werden dieses auf den Meeresgrund hinabsenken, direkt über das größte Leck. Derweil melden Flugzeuge, dass das Öl weithin auseinanderdrifte. Zwar sei die Gesamtfläche kleiner geworden, aber nur, weil der Wind zuletzt Teile des Teppichs unter die Oberfläche wirbelte. Wir haben Schläuche zum Meeresgrund gelegt, verbreitet dieser BP-Mann im Krisenstab der Küstenwache weiter Zuversicht. Durch diese Schläuche führen wir an der Quelle Chemikalien zu. Die Testergebnisse sind ermutigend. So könnten wir Öl früh zersetzen, damit weniger davon an die Küste kommt. Die Anstrengungen, vor allem Naturschutzgebiete, Fischerei- und Tourismuszentren vor einer Ölwelle abzuschirmen, wie hier im Bundesstaat Alabama, gehen weiter. Tausende Helfer sind auf den Beinen. Weitere wurden von Washington jetzt zugesagt.
Mag sein, dass neue Nordwinde den Einsatzkräften weiter Zeit geben, die Küsten vorzubereiten. Diese hier versuchen, eine ganze Insel mit Sperren zu umzingeln. Wie weit das hilft, ob es nötig ist, weiß derzeit keiner. Genaue Vorhersagen, ob, wann und wo überall Öl anlanden wird, sind schlicht unmöglich.
Fußball-Bundestrainer Löw muss für die WM in Südafrika auf einer wichtigen Position umplanen. René Adler, der für Deutschland im Tor stehen sollte, sagte seine Teilnahme ab. Der Leverkusener muss sich einer Rippenoperation unterziehen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 5. Mai.
Im südlichen Alpenraum sorgt ein kräftiges Mittelmeertief zum Teil für Unwetter. Auch der Süden Deutschlands bekommt eine abgeschwächte Form dieser Regenfälle ab, während sich das Wetter in der Nordhälfte unter Zwischenhocheinfluss morgen recht freundlich präsentiert. Schon heute Nacht ist es nördlich des Mains verbreitet klar oder nur locker bewölkt. Im Süden fällt zeitweise Regen. In der Südhälfte auch morgen viele Wolken, hier und da regnet oder nieselt es. Weiter nördlich scheint häufig die Sonne, später gesellen sich auch ein paar Quellwolken dazu, aber es bleibt trocken. Im Süden und Südwesten teilweise frischer Wind mit Sturmböen im Bergland, sonst weht er schwach bis mäßig aus Nordosten. Unter klarem Himmel heute Nacht stellenweise leichter Frost, im Südosten dagegen bis plus 8 Grad. Dort morgen bis 17 Grad, sonst 15 bis 11, an der Ostsee 10 Grad. Am Donnerstag überall viele Wolken und zum Teil ergiebige Regenfälle, im Südosten Gewitter, an den Küsten wird es sehr windig. Freitag und Samstag geht's dann wechselhaft weiter und es bleibt für die Jahreszeit zu kühl.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro, darin Bankenbeteiligung, warum die deutschen Kreditinstitute bei der Griechenlandhilfe mitmachen und attraktive Arktis, die Suche nach Bodenschätzen am Nordpol.